Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Das Buch des Propheten Jesaja führt uns zurück in eine längst vergangene Zeit. Vor etwa 2700 Jahren bemühte sich Jesaja, die Menschen in Juda und Jerusalem zurück zu Gott zu bringen. Er tat es nicht aus eigenem Antrieb, sondern wurde von Gott selbst dazu beauftragt. Denn Gott ist ein Gott, dem es nicht egal ist, wie die Menschen leben. Er hat damals durch Jesaja zu seinem Volk gesprochen. Und auch heute noch spricht Gott auf unterschiedliche Weise in Raum und Zeit, am klarsten durch die Bibel. Darum lassen wir seine Worte neu auf uns wirken und öffnen unsere Herzen für sein Reden. Das dritte Kapitel im Buch des Propheten Jesaja enthält die Fortsetzung einer Prophetie, die schon in Kapitel 2 begonnen hat und die noch bis zum fünften Kapitel geht. Der Abschnitt, der nun vor uns liegt, richtet unseren Blick vor allem auf die Nation Israel. Im weiteren Verlauf dieser Gerichtsprophetie geht es aber auch um Gottes Urteil über die anderen Nationen. Dieser ganze Bibeltext ist wirklich außergewöhnlich, denn viele Vorhersagen daraus haben sich schon wörtlich erfüllt, haben sich also als wahr erwiesen. Und das gibt mir das Vertrauen, dass auch jene Vorhersagen, die noch auf ihre Erfüllung warten, eines Tages Realität werden. Bedrückend ist die Tatsache, dass Gottes Urteil gegen Israel strenger und ernsthafter ausfällt als das gegen die anderen Nationen. Warum ist das so? Nun, weil Israel die Nation ist, die Gott auf einzigartige Weise erwählt hatte und die eine besonders enge Beziehung zu Gott genießen durfte. Ein Vorrecht zu besitzen bedeutet gleichzeitig auch immer, eine größere Verantwortung zu tragen. Und weil das so ist, glaube ich, dass Gott eines Tages die westliche, christlich geprägte Welt strenger beurteilen wird als den Rest der Menschheit. Denn die westliche Welt, Amerika, aber auch Europa, genießen das Privileg, von Gottes Wort geprägt worden zu sein, wie vielleicht nur noch Israel es erlebt hat. Israel ist wie keine andere Nation erleuchtet worden von Gottes Licht, hat dieses jedoch auch immer wieder zurückgewiesen. Und das hat, wie wir anhand des Jesaja-Buches feststellen können, ein härteres Urteil zur Folge. Vielleicht ist das Gericht Gottes ein unangenehmes Thema für Sie. Aber stecken Sie den Kopf nicht gleich in den Sand, wie der sprichwörtliche Vogel Strauß. Lassen Sie uns die Realität betrachten, unabhängig davon, ob wir sie mögen oder nicht. Sünde wird wirklich von Gott verurteilt. In der Zukunft ebenso wie in der Vergangenheit. Und wir müssen respektieren, dass Gott keine billigen Entschuldigungen akzeptiert. Die prophetische Botschaft, die wir uns näher anschauen wollen, malt uns die Zeit vor Augen, in der Jesaja gelebt hat. Diese Prophetie ist erfüllt worden. Jedoch ist damit ihre Bedeutung noch nicht vollkommen erfüllt. Sondern in der sogenannten Endzeit werden dieselben Bedingungen vorherrschen und sie werden den Zorn Gottes hervorrufen. Nicht nur über Israel, sondern auch über die Nationen der Welt. Kommen wir nun konkret zum Inhalt von Kapitel 3. Die ersten 15 Verse befassen sich mit dem Thema einer schwachen Regierung und mit der Kleidung von Frauen. Diese Themen scheinen keine Gemeinsamkeiten zu haben, aber wir werden sehen, dass sie enger zusammenhängen, als wir zunächst vermuten. Beginnen wir mit Vers 1. Siehe, der Herr Zebaoth, wird von Jerusalem und Juda wegnehmen, Stütze und Stab. Allen Vorrat an Brot und allen Vorrat an Wasser. Dieser Vers führt uns nach Jerusalem und Juda. Obwohl der Mensch bekanntlich nicht vom Brot allein lebt, benötigt er es. Die Hungersnot, die Gott hier ankündigt, ist seine göttliche Strafe. In der Bibel werden öfter Hungersnöte erwähnt, die Israel treffen, und jede von ihnen ist ein göttliches Strafgericht über die Nation Israel. In den Versen 2 und 3 heißt es weiter, Gott wird von Jerusalem und Juda wegnehmen, Helden und Kriegsleute, Richter und Propheten, Wahrsager und Älteste, Hauptleute und Vornehme, Ratsherren und Weise, Zauberer und Beschwörer. Gott ist dabei, nicht nur Brot und Wasser, sondern alle Führung aus dem Volk zu entfernen. Wenn Führungspersönlichkeiten in gehobenen Positionen fehlen, dann ist das Gottes Gericht. Ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass es heute im Vergleich zu vergangenen Zeiten, wo manche Persönlichkeiten ganze Gesellschaften geprägt haben, dass es heute nur noch wenige wirklich große Führungspersönlichkeiten gibt? Ich meine, das kann man in der Politik, aber zum Beispiel auch in der Wirtschaft, in der Pädagogik und anderen gesellschaftlichen Bereichen feststellen. Ich beobachte zwar viele ehrgeizige junge Leute, die sich in Politik und Gesellschaft engagieren wollen, aber kaum noch Menschen, die das Format dazu haben, wirklich voranzugehen. Wo sind, in Anführungsstrichen, die weisen Propheten, die eine klare Botschaft verkünden? Die nicht nur Kompromisse eingehen, sondern dem Volk glaubwürdig vermitteln, wo es lang geht. Ich glaube, dass es immer ein Zeichen einer Phase des Verfalls ist und ein Gerichtsurteil Gottes, wenn eine Nation keine großen Frauen und Männer hervorbringt. Das gilt übrigens auch für den Bereich der Kunst und der Unterhaltung. Wer wird uns da nicht alles präsentiert? Und eine große Menge an Leuten klatscht frenetisch Beifall. Jemand anderes wird für ein großartiges literarisches Werk geehrt, aber bei näherem Hinsehen entpuppt es sich als ein schmutziges Buch mit fast schon pornografischem Inhalt. Und wie sieht es im Bereich der Pädagogik aus? Wir sind überzeugt davon, dass Schulen und Universitäten die Wegbereiter sind, um die künftigen Probleme der Welt lösen zu können. Doch schauen wir uns um auf einem Schulhof oder auf dem Campus einer Universität. Dort werden wir häufig mit den sozialen und seelischen Problemen junger Leute konfrontiert, für die es keine Lösung zu geben scheint. Kehren wir nun wieder zurück zu unserem Bibeltext. Aus Jesaja 3 lese ich nun Vers 4. Gott warnt die Menschen in Juda und Jerusalem und droht ihnen an, und ich will ihnen Knaben zu Fürsten geben, und Mutwillige sollen über sie herrschen. Bitte nehmen Sie mir nicht übel, dass ich Folgendes behaupte. Was Ihre Fähigkeit zu leiten angeht, so stecken nicht wenige sogenannte Führungspersönlichkeiten der Gegenwart noch in den Kinderschuhen. Unreife und eigentlich unfähige Personen leiten manchmal sogar ganze Nationen. Genau das hat Israel zugrunde gerichtet. Ihre Führer hatten das geistige Niveau von Kindern. Und so hat Gott sie in die Gefangenschaft gesandt. Es ist Gottes Strafe, wenn es in Vers 5 heißt, und im Volk wird einer den anderen bedrängen, ein jeder seinen Nächsten. Der Junge geht los auf den Alten und der Verachtete auf den Geehrten. Es scheint fast so, als würde Jesaja unsere Zeit beschreiben. Aber dasselbe, was wir heute erleben, zeigte sich eben auch zu seiner Zeit. Das Kind, der unerfahrene Universitätsstudent, meldet sich zu Wort und sagt, »Hören Sie, ich habe auch etwas zu sagen. Ich höre solchen Leuten seit Jahren zu, doch ich habe sie nie etwas wirklich Entscheidendes sagen gehört. Menschen richten sich in ihren Meinungen gegeneinander, wie Jesaja es hier beschreibt. Der Junge geht los auf den Alten und der Verachtete auf den Geehrten.« Es gibt die unterschiedlichsten Minderheiten, die jeweils ihre Meinung den anderen aufdrücken wollen. Deshalb ist die Folge, was Jesaja in Vers 8 beschreibt. Denn Jerusalem ist gestrauchelt und Juda liegt da, weil ihre Worte und ihr Tun wider den Herrn sind, dass sie seiner Majestät widerstreben. Es gibt heute nicht viele, die aufstehen und den Finger in die Wunde legen. Die öffentlich sagen, dass es in unseren Städten Menschen gibt, die zu scheitern drohen. Die einen leben in Armut, andere geraten auf die schiefe Bahn. Sie selbst können vielleicht nichts dafür, aber es gibt Leute, die an ihrem Schicksal etwas ändern könnten. Wieder andere sind moralisch gestrauchelt, betreiben fragwürdige Finanzgeschäfte oder amüsieren sich im Rotlichtviertel. Ich will keinen dieser Menschen verurteilen, aber ich halte es für wichtig, dass man nicht so tut, als ob das alles völlig normal wäre. Es ist nicht normal. Gott legt einen völlig anderen Maßstab an. Wir haben eben gehört, ihr Tun ist wider den Herrn, dass sie seiner Majestät widerstreben. Blicken wir auf das alte Israel, so müssen wir sagen, dies ist der eigentliche Grund für den Untergang Israels, aber auch die Ursache für den Ruin manch anderer Nation. Denn Gott beurteilt eine Nation danach, wie ihre Beziehung zu ihm aussieht. Ich komme zum nächsten Vers in unserem Bibeltext. Hier wird der vorangegangene Satz weitergeführt. Also, Jerusalem ist gestrauchelt und Juda liegt da, weil ihre Worte und ihr Tun wider den Herrn sind. Und nun Vers 9, dass sie die Person ansehen, zeugt gegen sie. Ihrer Sünde rühmen sie sich, wie die Leute in Sodom, und verbergen sie nicht. Wehe ihnen, denn damit bringen sie sich selbst in alles Unglück. Sünde wird offen praktiziert. Was vorher im Hinterhof geschah, wird in den Vorgarten verlagert. Was im Verborgenen geschah, wird jetzt sichtbar gemacht. Dabei prahlt man jetzt damit, dass das ehrlicher sei. Nein, es ist nicht ehrlicher, sondern einfach schamlos. Wir sind dieselben Heuchler, wie unsere Vorfahren es waren. Sie haben ihre Sünde verborgen, wir sündigen offen und sagen dabei, dass das, was wir tun, auch noch gut sei. Doch zu Israel sagt Gott, heil den Gerechten, sie haben es gut, denn sie werden die Frucht ihrer Werke genießen. Denen aber, die sich Gott widersetzen, prophezeit Jesaja, wehe aber den Gottlosen, sie haben es schlecht, denn es wird ihnen vergolten werden, wie sie es verdienen. Man könnte an dieser Stelle auch sagen, was der Mensch sät, das wird er ernten. Weiter mit Vers 12. Kinder sind Gebieter meines Volkes, und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und verwirren den Weg, den du gehen sollst. Kinder sind Gebieter ihres Volks, heißt es hier. Auch heute bestimmen Jugendliche oft das Geschehen in einem Volk. Ich denke da zum Beispiel an bestimmte Formen der Jugendkriminalität. Das ist wie eine Herrschaft der Jungen über eine Gesellschaft. Des Weiteren werden von Jesaja in Vers 12 die Frauen genannt, die das Volk beherrschen. Die sogenannte Frauenbewegung wird den Propheten Jesaja nicht mögen, aber vielleicht mag sie auch mich nicht. Doch ob jung oder alt, ob Frauen oder Männer, das Entscheidende ist, dass es hier heißt, mein Volk, deine Führer verführen dich und verwirren den Weg, den du gehen sollst. Dass dieses Volk verführt wird, das ist in Gottes Augen eine Tragödie. Ob hier im ursprünglichen Text wirklich Frauen gemeint sind, die führen und verführen, oder ob eigentlich Männer gemeint sind, die zu schwach leiten, ist nicht ganz klar. Ich selbst bin übrigens der Meinung, wenn Frauen versuchen, wie Männer zu handeln, erreichen sie kein höheres Niveau, sondern sie erniedrigen sich auf ein männliches Niveau. Wenn Frauen sich Männern bloß anpassen, dann führen sie nicht so gut wie ein Mann, sondern schlechter, weil ihre eigenen Fähigkeiten dann gar nicht zum Zuge kommen. Hören Sie nun in den Versen 13 und 14, wie Gott als Richter sein Volk verurteilt. Der Herr steht da zum Gericht und ist aufgetreten, sein Volk zu richten. Der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volks und mit seinen Fürsten. Ihr habt den Weinberg abgeweidet, und was ihr den Armen geraubt, ist in eurem Hause. Hier spricht Jesaja die Ältesten und Fürsten des Landes an. Er gibt ihnen die Schuld für die mangelnde Führung. Es lag also nicht allein an den jungen Leuten. Zu Jesajas Zeiten gab es offenbar einige, die versuchten, reich zu werden und Macht über andere auszuüben. Deshalb heißt es hier, was ihr den Armen geraubt habt, ist in eurem Hause. Im Grunde wird hier gottloser Kapitalismus beschrieben, das gottlose Streben nach Geld und Besitz. Auch heutzutage ist das ein Problem. Doch der eigentliche Grund für die Misere ist damals wie heute die Tatsache, dass wir uns von Gott entfernt haben. Und so steht Gott vor uns und wirbt entweder darum, dass wir umkehren, oder er verurteilt uns, wenn wir nicht reagieren. Wir entscheiden schlussendlich selbst, welche Rolle Gott uns gegenüber einnimmt, Richter oder Retter. Doch Jesaja weist hier noch auf einen weiteren Missstand im Volk hin. Ich lese weiter ab Vers 16. So hat der Herr gesprochen, weil die Töchter Zions stolz sind und gehen mit aufgerecktem Halse, mit lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe an ihren Füßen, deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und der Herr wird ihre Schläfe entblößen. Was für ein Bild, das Jesaja hier von den Frauen Israels malt. Welches Bild des Frauseins? Natürlich beginnt es im Herzen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief am Anfang von Kapitel 3, Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Soweit dieses Zitat aus dem ersten Petrusbrief. Immer wenn ich mit jungen Paaren spreche, sage ich ihnen, dass es drei Schnüre gibt, die eine Ehe zusammenhalten, und dass diese dreifache Schnur nicht so leicht reißt. Es gibt einerseits die physische Schnur, die erotische Anziehungskraft, und die ist wichtig. Dann gibt es die psychologische Schnur. Das meint zum Beispiel dieselben Interessen, die man hat. Und drittens gibt es die geistliche Schnur, die gemeinsame Liebe zu Gott und zum Dienst in seinem Reich. Wenn eine Frau versucht, ihren Mann bloß mit ihrer physischen Anziehungskraft zu halten, wird die Zeit kommen, dass er sich nicht mehr für sie interessiert. Davon spricht Petrus indirekt und mahnt, dass die Anziehungskraft einer Frau mehr sein sollte und sich nicht auf Äußerlichkeiten wie ihre Kleidung und ihre Frisur beschränken darf, sondern ihre Schönheit soll sich auch durch innere Werte ausdrücken, durch ein ruhiges und sanftmütiges Leben. Der Prophet Jesaja beobachtete, dass nicht wenige Frauen seiner Zeit hochmütig waren und sich geradezu erotisch präsentierten. Deshalb gibt er die Drohung Gottes weiter, der Herr wird den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und der Herr wird ihre Schläfe entblößen. Der Hochmut der betreffenden Frauen erscheint hier fast schon wie eine Krankheit, die einer falschen inneren Einstellung entspringt. Mit ihrem Verhalten und ihrem Aussehen wollten sie die Blicke der Männer auf sich lenken und den einen oder anderen vielleicht auch gefügig machen. Ich lese nun weiter ab Vers 18. Zu der Zeit wird der Herr den Schmuck an den kostbaren Schuhen wegnehmen und die Stirnbänder, die Spangen, die Ohrringe, die Armspangen, die Schleier, die Hauben, die Schrittkettchen, die Gürtel, die Riechfläschchen, die Amulette, die Fingerringe, die Nasenringe, die Feierkleider, die Mäntel, die Tücher, die Täschchen, die Spiegel, die Hemden, die Kopftücher, die Überwürfe, und es wird Gestank statt Wohlgeruch sein, und ein Strick statt eines Gürtels, und eine Glatze statt lockigen Haars, und statt des Prachtgewandes ein Sack, Brandmal statt Schönheit. Soweit die Verse 18 bis 24. Ich möchte behaupten, die Art und Weise, wie Frauen sich kleiden, ist oft wie ein Barometer für den moralischen Zustand einer Nation. In diesen letzten Versen werden um die 20 verschiedene Artikel aufgezählt, die Frauen entweder tragen oder verwenden. Es spricht nichts dagegen, wenn eine Frau sich stilvoll kleidet und wenn es zurückhaltend geschieht. Frauen sollten das Beste aus sich machen und auch daran arbeiten, alle Schönheit, die da ist, zu unterstreichen. Gott verurteilt die Frauen Israels nicht, weil sie sich schön machen und elegant oder modisch anziehen. Nein, er spricht hier über ihre innere Einstellung. Sie sind hochmütig und stolz. Echte Schönheit ist unter der Haut zu finden. Die Art und Weise, wie Frauen sich kleiden, zeigt sehr viel über den moralischen Zustand einer Nation. Wir kommen zu den Versen 25 und 26, die den Abschluss von Kapitel 3 des Jesaja-Buches bilden. Deine Männer werden durchs Schwert fallen und deine Krieger im Kampf. Und Zions Tore werden trauern und klagen, und sie wird leer und einsam auf der Erde sitzen. Auf einer römischen Medaille war eine Frau zu sehen, die weinte. Unten auf der Medaille war zu lesen, Judäa Capta. Diese Frau stand für die Gefangenen Israels. Weil Israel auf Gottes Warnungen nicht achtete, ließ Gott die Einwohner von Juda und Jerusalem schließlich in die Gefangenschaft gehen. Ich bin mir sicher, dass Gott auch heute noch Nationen richtet. Machen wir uns nichts vor. Auch ihr Land und mein Land wird das Gericht Gottes erleben, wenn wir als Volk nicht Gott in den Mittelpunkt stellen und nach seinem Willen fragen. Lassen wir uns doch warnen durch die Worte Jesajas und umkehren zu Gott. Gott war es nicht egal, wie sein Volk damals gelebt hat. Und Gott ist es auch nicht egal, wie die Menschen heute leben. Er ist nicht ein alter, seniler Mann, der auf einer Schäfchenwolke sitzt und nichts mehr mitbekommt. Gott ist ein scharfer Beobachter, dem nichts entgeht. Das dritte Kapitel aus dem Jesaja-Buch lässt nur diese Schlussfolgerung zu. Andererseits können wir uns sicher sein, dass Gott jeden einzelnen Menschen sieht und seine Bedürfnisse, seine Wünsche und auch seine Ängste kennt. Und er ist bereit, Sünde zu vergeben. Deshalb wenden wir uns Gott zu. Allein bei ihm finden wir Hilfe. Sein Sohn Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, um uns mit ihm zu versöhnen. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel wieder mit dabei sind.